Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9-Nah-Tree-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Michael Nehls Sachbuch. Das indoktrinierte Gehirn, 2023, verbindet neurobiologische Deutungen des autobiografischen Gedächtnisses mit einer weitreichenden Gesellschafts- und zeitpolitischen Diagnose. Der Mediziner und Molekulargenetiker vertritt die These, dass äußere Einflüsse die Voraussetzungen für eigenständiges Denken, Kreativität und persönliche Identität schwächen könnten. Im Zentrum steht dabei nicht eine nüchterne Einführung in Gedächtnisforschung, sondern eine argumentativ zugespitzte Warnschrift Nehls interpretiert Entwicklungen rund um Pandemiepolitik, Impfdebatten, digitale Steuerung und den von ihm herangezogenen Great Reset als Bestandteile eines Angriffs auf mentale Freiheit. Das Buch will Leserinnen und Leser für psychologische und soziale Beeinflussung sensibilisieren und zugleich individuelle Gegenmaßnahmen nahelegen. Seine besondere Form liegt in der Verbindung wissenschaftlicher Begriffe mit politischer Deutung. Diese Verbindung macht das Werk für ein Publikum interessant, das etablierte Krisennarrative kritisch betrachtet. Zugleich verlangt sie eine sorgfältige Trennung zwischen belegter Neurowissenschaft, Interpretation und den sehr weitgehenden Schlussfolgerungen des Autors. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, das autobiografische Gedächtnis als Kern von Individualität und Urteilskraft. Nehls macht das autobiografische Gedächtnis zum zentralen Bezugspunkt seiner Analyse. Gemeint ist die Fähigkeit, persönliche Erfahrungen zeitlich und sinnhaft einzuordnen und daraus ein fortlaufendes Bild der eigenen Geschichte zu bilden. Daraus leitet er ab, dass Individualität nicht allein aus abstrakten Überzeugungen besteht, sondern aus der Verbindung von Erinnerung, Selbstverständnis, emotionaler Bewertung und eigener Erfahrung. Diese Perspektive ist für das Buch entscheidend, weil Indoktrination bei Nehls nicht primär als offene Propaganda erscheint. Sie beginne vielmehr dort, wo Menschen den Bezug zu ihren eigenen Wahrnehmungen und biografischen Maßstäben verlieren. Die These verleiht dem Buch eine neurobiologische Sprache für ein klassisches politisches Problem, die Gefahr von Konformität. Zugleich ist zu unterscheiden zwischen dem allgemein anerkannten Befund, dass Gedächtnis formbar, selektiv und störanfällig ist, und Nehls weitergehender Interpretation eines gezielten gesellschaftlichen Mechanismus. Das Buch nutzt diese Unterscheidung nicht immer mit derselben Strenge. Analytisch interessant bleibt dennoch sein Hinweis, dass kritisches Denken auf mehr beruht als auf Informationszugang. Es braucht die Fähigkeit, neue Botschaften mit eigenen Erfahrungen, Erinnerungen und widersprüchlichen Quellen abzugleichen. Damit verschiebt Nehls den Blick von einzelnen Meinungen auf die Bedingungen, unter denen Menschen überhaupt urteilsfähig bleiben. Zweitens, der behauptete mentale Reset als politische Deutung aktueller Krisen. Der Untertitel bezeichnet einen globalen Angriff auf mentale Freiheit. Entsprechend ordnet Nehls gesellschaftliche Entwicklungen in ein übergreifendes Deutungsmuster ein. Er greift dabei insbesondere Debatten über den Great Reset, Überwachung, Eigentum, Digitalisierung sowie die Corona-Politik auf. Seine Kernannahme lautet, dass weitreichende politische und technokratische Veränderungen nur dann dauerhaft akzeptiert würden, wenn Menschen zuvor zu stärkerer Anpassung und geringerem eigenständigem Denken bewegt würden. Diesen von ihm so verstandenen Vorgang beschreibt er als mentalen Reset. Das Buch ist damit nicht lediglich eine Untersuchung von Medienwirkung oder Gruppendruck, sondern eine systemkritische Intervention mit klarer politischer Stoßrichtung. Für die Lektüre ist wichtig, den Status dieser Argumentation korrekt einzuordnen. Nehls präsentiert eine Indizienkette und eine Absichtsdeutung. Keinen allgemein anerkannten Nachweis einer zentral gesteuerten globalen Gehirnwäsche. Dass Krisenkommunikation Angst, soziale Isolation und institutioneller Druckeinstellungen beeinflussen können, ist als allgemeines sozialpsychologisches Problem plausibel. Die konkrete Bündelung dieser Faktoren zu einem planvollen Gesamtangriff ist hingegen hoch umstritten und erfordert unabhängige Prüfung. Die Relevanz des Kapitels liegt daher weniger in einer gesicherten Tatsachenbeschreibung als in der Frage, wie politische Narrative entstehen, welche Interessen sie begünstigen können und wie viel Widerspruch eine offene Gesellschaft aushält. Drittens, Corona und Impfdiskurs als Zuspitzung der Indoktrinationsdiagnose. Einen besonders kontroversen Teil des Buches bildet Nehls Behandlung der Corona-Pandemie und der Impfdebatte. In den verfügbaren Beschreibungen wird deutlich, dass er die öffentliche Kommunikation über Pandemie und Impfung nicht nur als gesundheitspolitische Auseinandersetzung, sondern als Beispiel für die von ihm behauptete Doktrinbildung liest. Er verbindet diese Deutung mit der Sorge, Angst, sozialer Druck und die moralische Aufladung von Verhaltensregeln könnten abweichende Bewertungen erschweren. Damit berührt das Buch eine reale demokratische Spannung. In Krisen müssen Regierungen Risiken kommunizieren und Maßnahmen begründen, während zugleich Kritik. wissenschaftliche Unsicherheit und Verhältnismäßigkeitsdebatten möglich bleiben müssen. Problematisch wird Nails Darstellung dort, wo aus dieser berechtigten Spannung weitreichende Behauptungen über verdeckte Absichten oder schädliche Folgen abgeleitet werden. Solche Behauptungen sind nicht dadurch belegt, dass sie an einzelne Erfahrungen von Druck oder Ausgrenzung anschließen. Insbesondere sollten Aussagen zu Sicherheit, Wirkung oder angeblichen verdeckten Zielen von Impfungen an belastbaren medizinischen Evidenzen und nicht an politischen Gesamterzählungen gemessen werden. Als Analysegegenstand zeigt dieser Teil, wie stark Gesundheitskrisen zu Konflikten über Vertrauen, Autorität und Selbstbestimmung werden können. Als Sachargument bleibt er jedoch nur überzeugend, wenn Leser die Quellenlage, Gegenpositionen und den Unterschied zwischen Kritik an Kommunikation und Behauptungen über eine koordinierte Indoktrination konsequent mitprüfen. 4. Zweistufige Beeinflussung zwischen Neurobiologie und spekulativer Kausalität. Nails beschreibt einen angeblich zweistufigen Ansatz, durch den das Gehirn bzw. das autobiografische Gedächtnis beeinflussbar werde. In den vorliegenden Buchbeschreibungen bleibt die genaue Ausarbeitung dieses Modells nur begrenzt nachvollziehbar. Sicher ist jedoch, dass es die Brücke zwischen biologischer Vulnerabilität und gesellschaftlicher Steuerung bilden soll. Gerade diese Brücke ist der methodisch entscheidende Punkt des Buches. Neurowissenschaftlich ist unstrittig, dass Stress, Schlafmangel, soziale Isolation, Angst, Krankheit und wiederholte Reize Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Entscheidungsverhalten beeinflussen können. Daraus folgt aber nicht automatisch, dass solche Effekte ein einheitliches politisches Steuerungsinstrument darstellen oder dass sich individuelle Identität gezielt und verlässlich umprogrammieren lässt. Nails Argumentation gewinnt ihre Wirkung durch die Verbindung vieler möglicher Belastungsfaktoren zu einem großen Kausalbild. Die Stärke dieses Vorgehens ist, dass es nicht bei einzelnen Schlagworten stehen bleibt und nach Wechselwirkungen fragt. Seine Schwäche besteht im Risiko eines Fehlschlusses, das gleichzeitige Auftreten von Einflüssen, Interessen und politischen Maßnahmen beweist weder gemeinsame Planung noch eine bestimmte Absicht. Eine kritische Lektüre sollte daher drei Ebenen auseinanderhalten: gesicherte Befunde über Gedächtnis und Belastung, plausible Hypothesen über soziale Beeinflussung sowie unbelegte Behauptungen über koordinierte Urheberschaft. Diese Unterscheidung ist nicht nebensächlich, sondern entscheidet darüber, ob wissenschaftliche Fachbegriffe zur Aufklärung oder zur Verstärkung einer vorab festgelegten Weltdeutung dienen. Schließlich, Selbstschutz als Pflege von Urteilskompetenz statt bloßer Informationsabwehr neben der Diagnose verspricht das indoktrinierte Gehirn praktische Gegenmaßnahmen. Nach den Verlagsbeschreibungen will Nails Menschen helfen, ihr Gehirn zu schützen und geistige Eigenständigkeit zu erhalten. Die konkrete Ausgestaltung dieser Empfehlungen sollte man im Buch selbst prüfen. Als Grundrichtung geht es um die Stärkung einer persönlichen mentalen Immunität gegenüber vereinfachenden oder normierenden Narrativen. Dieser Ansatz besitzt einen nachvollziehbaren Kern. Wer mentale Freiheit bewahren möchte, benötigt nicht nur Gegeninformationen, sondern Routinen der Selbstprüfung. Dazu gehören der Vergleich unterschiedlicher, möglichst belastbarer Quellen, die Bereitschaft, Unsicherheit auszuhalten und die Reflexion darüber, wann Angst, Zugehörigkeitswünsche oder Empörung das eigene Urteil prägen. Ebenso wichtig ist die Pflege sozialer Beziehungen, in denen Widerspruch ohne Abwertung möglich bleibt. Gerade hier zeigt sich jedoch eine Spannung des Buches. Eine Abwehrhaltung gegen Indoktrination kann selbst in eine geschlossene Denkweise kippen, wenn nahezu alle widersprechenden Institutionen oder Daten als Teil eines einheitlichen Systems interpretiert werden. Praktischer Selbstschutz bedeutet deshalb nicht, Autoritäten pauschal abzulehnen oder jede Mehrheitsposition für verdächtig zu halten. Er bedeutet Behauptungen nach Belegen, Quellenqualität, Alternativerklärungen und Korrekturmöglichkeiten zu beurteilen, auch dann, wenn sie die eigene politische Grundhaltung bestätigen. Unter dieser Einschränkung bietet das Buch einen Anlass, über Medienkompetenz, Erinnerung, emotionale Belastung und intellektuelle Selbstkorrektur nachzudenken. Zusammenfassend: Das indoktrinierte Gehirn richtet sich vor allem an Leserinnen und Leser, die sich kritisch mit gesellschaftlicher Einflussnahme, Pandemiekommunikation, Digitalisierung und dem Verhältnis von individueller Freiheit zu politischer Steuerung beschäftigen wollen. Sein möglicher Nutzen liegt weniger in einer verlässlichen Gesamterklärung aktueller Weltpolitik als in den Fragen, die es zuspitzt: Wie entstehen Konformitätsdruck und Vertrauen? Welche Rolle spielen Angst, soziale Isolation und wiederholte Narrative? Und wie lässt sich die eigene Urteilsfähigkeit gegen Vereinfachungen schützen? Wer das Buch liest, sollte allerdings bereit sein, die zahlreichen Übergänge von neurobiologischen Grundlagen zu politischen Absichtserklärungen kritisch zu kontrollieren und wissenschaftliche Quellen mit unabhängigen, Fachpositionen abzugleichen. Für Leser, die eine konsensnahe Einführung in Gedächtnisforschung, Impfmedizin oder politische Psychologie suchen, ist es daher keine ausreichende Einzelquelle. Im Feld gesellschaftskritischer Sachbücher hebt es sich durch seine ungewöhnlich enge Verbindung von autobiografischem Gedächtnis, Individualität und einer umfassenden Indoktrinationsthese ab. Während viele Bücher über Manipulation vor allem Medienlogik, Propaganda oder Plattformen behandeln, verlegt Nehls den Schwerpunkt auf ein biologisch fundiertes Selbstmodell. Genau das macht die Lektüre markant, aber auch anspruchsvoll. Die wissenschaftliche Begrifflichkeit verleiht der politischen Diagnose Gewicht. Er setzt jedoch keine belastbare Evidenz für weitreichende Kausal- und Absichtsbehauptungen. Als kontroverse, polemisch zugespitzte Intervention kann das Buch zum Prüfen eigener Informationsgewohnheiten anregen. Sein größter intellektueller Ertrag entsteht, wenn man es nicht als abschließende Wahrheit, sondern als Anlass für quellenkritische Gegenlektüre nutzt. Wenn Sie unterstützen möchten Michael Nehls, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!